Keshava Wolf wird heute Abend einen Abschnitt aus dem Buch Esra auslegen und wir lesen dazu aus Kapitel 10 die Verse 1 bis 17. Esra 10, 1 bis 17. Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend betete und bekannte, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steh nun auf, denn dir gebührt's zu handeln und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Da stand Esra auf und nahm einen Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten, und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Jochanans, des Sohnes Eljaschibs, und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und man ließ ausrufen in Juda und Jerusalem für alle, die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem versammeln sollten. Und wer nicht in 3 Tagen nach dem Ratschluss der Oberen und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte dem Bann verfallen und er selbst ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 3. Tag, den 20. im 9. Monat. Und alles Volk saß auf dem Platz vor dem Hause Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es geschehe, wie du uns gesagt hast. Aber es ist viel Volk hier und es ist Regenzeit und man kann nicht draußen stehen. Auch ist es nicht in 1 oder 2 Tagen getan, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, dass alle, die sich in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt und ihre Richter, bis der Zorn unseres Gottes um dieser Sache willen von uns gewendet werde. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich, und Meschulam und Shabbatai, der Levit, halfen ihnen. Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie versprochen hatten. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Häupter ihrer Sippen, alle namentlich genannt, und sie traten zusammen am 1. Tage des 10. Monats, um diese Sache zu untersuchen. Und sie brachten es zum Abschluss bei allen Männern, die fremde Frauen hatten, bis zum 1. Tage des 1. Monats. Bis dahin. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir dein Wort haben und dass du uns deinen Willen und deine Klarheit so offenbart hast, dass wir sehen und verstehen, was dein Wille ist, dass wir auch verstehen, dass du ein heiliger Gott bist, der klare Linien zeigt, der einen ganz eindeutigen Weg hat mit seinem Volk und auch mit uns, und dass du uns in deinem Wort immer wieder sagst, wie unsere Wege auszusehen haben. Und wir möchten das gerne verstehen, auch da, wo uns manches sehr unverständlich erscheint, wo uns manches zu hoch ist und zu streng erscheint und zu schwierig ist. Und trotzdem wollen wir dein Wort hören, wollen es verstehen und wollen uns hineinführen lassen in das, was du uns dadurch zu sagen hast. Und bitten dich nun auch für diesen Abend, dass du uns segnest im Reden und im Hören und im Verstehen. Segne auch Geschava Wolf, der uns dein Wort auslegt. Danke, dass du um ihn bist und dass du mitten unter uns bist. Wir geben dir alle Ehre. Amen.
Esra, Kapitel 10. Wir sind im letzten Kapitel dieser Reihe angekommen. Ich habe vor 2 Jahren mit dieser Reihe begonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, dachte ich, wenn ich mit Kapitel 10 hier stehe, bin ich mit meiner Forschung weiter, als ich es tatsächlich jetzt bin. Denn Esra 9 und 10 sind ein Hauptteil meiner Doktorarbeit, mit dem ich mich beschäftige, und ich habe noch viele Fragezeichen in Kapitel 10. Und ich habe gedacht, wie mache ich das denn jetzt heute Abend, wenn ich selber noch so viele Fragezeichen habe? Wie soll ich dann Ihnen Antworten geben? Und ich habe gedacht, ich gebe Ihnen keine Antworten, sondern ich nehme Sie mit rein. Was denn die Problematik in diesen Kapitel 9 und Kapitel 10 ist? Kapitel 9 haben wir uns ja schon beim letzten Mal angesehen und jetzt eben Kapitel 10 dann der Lösungsversuch von diesem Problem. Aber bevor wir damit starten, möchte ich noch einmal einen Rückblick machen über das, was wir bereits in Esra schon gehört haben, wo wir jetzt dann auch stehen. Esra kann ganz grob, so haben wir es gesehen, in 2 Teile aufgeteilt werden. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 6, in diesem Teil tritt Esra selbst nur in berichtender Funktion auf. Er selbst als Person tritt nicht auf, stattdessen hat es sich so zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des Volkes Israels weiterzuschreiben. Das Ende vom 2. Buch Chronik und der Anfang von Esra, das ist identisch, und wo wir einfach merken, okay, Esras Anliegen ist jetzt zu zeigen, okay, wie geht diese Geschichte des Volkes Israel, die ja am Ende des 2. Chronikbuchs als gescheitert dastand, wie geht das jetzt nach dem Exil, nach der babylonischen Gefangenschaft weiter? Und so hat er angefangen mit dem Kyros-Edikt, das Befreiungsedikt dieses persischen Herrschers, der gesagt hat, ihr dürft wieder zurück nach Jerusalem gehen, euren Tempel aufbauen, euren Gott anbeten, so wie ihr es schon vor dem Exil getan habt. Ihr habt diese Freiheit. Und dann berichtet er uns davon, dass tatsächlich eine Gruppe zurückgekehrt ist. Eine Gruppe, die das verstanden hat, dass hier jetzt Heilsgeschichte passiert, dass das nicht nur irgendein irdischer Herrscher ist, der eine tolle neue Idee hatte, sondern dass Gott hier am Werk ist und diesen Kyros gebraucht. Und sie sind gestartet mit einer Motivation, Gott an erste Stelle zu setzen. Sie haben angefangen, als erstes den Altar zu bauen, haben angefangen, den Tempel zu planen, und dann lesen wir 18 Jahre Stillstand. 18 Jahre, wo nichts vorangeht. Warum? Erst Widerstand von außen, dann Prioritätenverschiebung von innen, wo dann doch die privaten Anliegen wichtiger geworden sind, Götzen mit reingekommen sind und so weiter. Und erst als Gott dann 18 Jahre später nochmal 2 Propheten, nämlich Haggai und Sacharja, schickt, schafft es dieses Volk nochmal da raus. Gott holt sie dann nochmal raus aus diesem Stillstand. Sie machen mit diesem Tempel weiter, und es kommt tatsächlich dazu, dass 516 vor Christus dieser 2. Tempel fertiggestellt werden kann. Und anschließend haben wir dann Normalität. Eine Normalität, die geprägt ist von Gottes Wort, in dem dieses Volk dann nach dem Exil leben darf. Das war der erste Teil. Der zweite Teil in Kapitel 7, da tritt Esra dann selbst als Person auf. Er stellt sich erstmal vor, macht seinen Stammbaum klar. Er kommt aus dieser priesterlichen Linie, macht deutlich über Aaron, über Zadok, das ist die Linie, aus der er kommt. Aber er macht deutlich, er ist nicht selbst der hohe Priester, sondern der hohe Priester selber ist schon längst in Jerusalem. Er selber kommt aber aus dieser Linie, er macht sein Grundanliegen deutlich. Dieses Grundanliegen war, die Tora, das Wort Gottes, suchen, erforschen, wirklich wissen wollen, was da drin steht, selber danach leben und das dann auch entsprechend weiterzugeben, danach zu lehren. Und das hat dann seine Reisevorbereitungen hat das geprägt und eben auch den Hauptkonflikt, in dem wir jetzt dann in Kapitel 9 und Kapitel 10 drin sind. Wie sieht dieser Konflikt aus? Wir haben ja beim letzten Mal dann Kapitel 9 angeschaut und gesehen, wie dieser Konflikt ist. Da kommt am Anfang eine Delegation aus der Führungsebene zu Esra und teilt ihm mit, Da waren aus allen Schichten, aus allen Teilen der Bevölkerung, Priester, Leviten, normales Volk, Oberste und einfaches Volk waren alle dabei, die haben sich fremde Frauen genommen. Sie haben ausländische Frauen geheiratet. Und das Problem, das haben wir gesehen, war nicht ein ausländerfeindliches Problem. Darum geht es nicht. Es geht um ein geistliches Problem. Ein geistliches Problem, von dem wir gesehen haben, Gott warnt immer und immer wieder vor diesen Mischehen, vor diesen religiösen Mischehen, weil er sagt, die Gefahr ist so groß, dass eben der gläubige Teil, also hier in dem Fall der Israelit, dass der sich von dem ausländischen, fremdreligiösen Partner wegziehen lässt, weg von dem Gott Israels und dann anfängt, die Götzen anzubeten. Und das findet sich eben nicht nur im Alten Testament, sondern wir sehen das auch, diese Warnung im Neuen Testament weiter. Und dieses Problem wird jetzt hier Esra präsentiert. Und wie reagiert Esra? Als erstes haben wir gesehen, er zerreißt seine Gewänder, er setzt sich auf den Boden und er trauert. Er sitzt erstmal still da bis zum Abend, da sammeln sich schon ein paar aus dem Volk, kommen zu ihm, aber Esra reagiert erstmal nicht. Am Abend, beim Abendopfer, macht er sich dann auf, er dreht sich zum Tempel, zu Gott und beginnt ein Bußgebet, in dem er sich stellvertretend für das Volk in erster Person mit einschließt und sagt, nicht die haben gesündigt, sondern wir, das Volk, wir zusammen, wir haben gesündigt, wir sind untreu geworden gegenüber Gott. Und am Ende seines Gebetes stand er dann in dieser Spannung, wo er sagt, Gott ist gerecht. Und wenn Gott gerecht ist, kann das auf der einen Seite heißen, er muss Gericht schicken. Wir sind untreu geworden gegenüber Gott, er muss sein Gericht schicken. Und auf der anderen Seite, Gott ist gerecht, kann aber auch heißen, dass Gott Gnade zeigt. Das ist beides in dieser Gerechtigkeit mit drin. Das ist kein Widerspruch, das habe ich versucht letztes Mal zu zeigen, dass Gerechtigkeit und Gnade sich nicht gegenüberstehen, sondern dass das eben hier nach Esra sagt, das gehört bei Gott zusammen. Wenn er gerecht ist, dann kann er auch gnädig sein. Und in dieser Spannung endet dann Kapitel 9 und in Kapitel 10 geht es dann fließend über. Und in Kapitel 10 haben wir dann, und da wollen wir jetzt einsteigen, einen Lösungsversuch für diese Problematik. Wie sieht das dann konkret aus? Also Kapitel 10, es beginnt ein Stück weit überlappend zu den Ereignissen in Kapitel 9. Esra ist noch in seinem Gebet vertieft und das hat Aufsehen erregt. Da haben sich Leute dazu gesammelt, nicht nur zwei, drei, sondern da heißt es, eine große Versammlung sammelte sich eben um Esra. Das hat Aufsehen erregt. Ein Mann, der aus der persischen Hauptstadt gekommen ist und jetzt, er war gerade 4 Monate da und er zerreißt seine Gewänder und kniet betend vor dem Tempel. Das ist nicht normal. Was ist da los? Also es gab auch schon damals Schaulustige, die da dazugekommen sind. Aber nicht nur das, sondern auch Leute, die das auch ernst genommen haben. Die wahrscheinlich auch zu denen gehört haben, die am Anfang zu Esra hingetreten sind und gesagt, guck mal, da gibt es diese Problematik, diese Sünde, die vorgefallen ist. Die haben sich jetzt hier um Esra versammelt und warten jetzt darauf, wie lösen wir das Ganze jetzt? Was ist denn die Lösung für dieses Problem? Und dann, als das Gebet beendet ist, es steht kein Amen da, aber muss wohl offensichtlich beendet gewesen sein. Auf jeden Fall tritt dann ein Mann namens Schechanja auf. Schechanja, Sohn Jehiels von den Söhnen Elams. Wenn wir in Kapitel 2 zurückschauen, dann sind die Familie Elam, das ist eine der größten Rückkehrerfamilien aus der babylonischen Gefangenschaft. Unter Esra kommen auch nochmal ein Teil von dieser Familie zurück. Das heißt, dieser Schechanja gehört zu einer der größten Rückkehrerfamilien, die hier auftreten. Und dieser Jehiel, dieser Name zumindest, kommt dann, wenn wir noch weiter, ich habe ja nur bis Vers 17 lesen lassen, ab Vers 18 kommt dann eine Namensliste all derer, die schuldig geworden sind. Und dann haben wir in Vers 26 genau diesen Namen, nämlich von den Söhnen Elams, heißt es dann Matanja, Secharia und Jehiel. Da haben wir diesen Namen, also es könnte sein, dass der Vater von Schechanja selber schuldig geworden ist in dieser Sache. Es muss aber nicht sein. Denn dieser Name war sehr weit verbreitet, es könnte auch, und die Familie war groß, da könnte es auch sein, dass dieser Name einfach öfters vorkommt. So im Detail gibt uns Esra das gar nicht mit. Jedenfalls tritt jetzt dieser Schechanja auf. Und als Einstieg, bevor er dann einen Lösungsvorschlag unterbreitet, gibt er nochmal dieses Schuldbekenntnis, wo er dann sagt, wir haben treulos an unserem Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes geheiratet. Also er stellt nochmal dieses Sündenbekenntnis an den Anfang und auch er nimmt diese erste Person Plural. Das heißt, er schließt sich selber auch mit ein, genauso wie es Esra auch getan hat. Aber auch hier muss man sagen, es wäre durchaus möglich, dass er selbst unter den Schuldigen gewesen ist. Dass er selbst eine dieser ausländischen Frauen geheiratet hat und nicht nur sagt stellvertretend, ja, wir als Volk haben treulos gehandelt, sondern ich bin Teil derer, die sich versündigt haben. Aber auch hier ist Esra offen und gibt uns keine Details, ob das tatsächlich so war. Es wäre aber möglich. Und dann macht er aber einen Gegensatz zu Esra, nämlich einen Gegensatz zu der Haltung, die Esra hatte. Welche Haltung hatte denn Esra? Wir hatten es ja gesehen, am Ende seines Gebetes, diese Spannung, wo er sagt, eigentlich ist nur Gerichtshandeln Gottes zu erwarten. Für das, was wir getan haben, ist eigentlich nur Gericht Gottes zu erwarten. Aber er hofft trotzdem, dass Gott gnädig ist. Das ist das, wie Esra drauf ist. Eigentlich aussichtslose Lage, aber trotzdem Hoffnung auf die Gnade Gottes. Und Schechanja ist anders drauf. Er sagt, es gibt noch Hoffnung in dieser Sache. Und wie sieht diese Hoffnung aus? Das Gericht ist noch nicht eingetreten. Wenn die Lage so aussichtslos wäre, wie du sie darstellst, dann müsste das Gericht Gottes doch schon längst gekommen sein. Deshalb, weil es noch nicht gekommen ist, gibt es noch Hoffnung. Nämlich, wenn wir jetzt aktiv werden, wenn wir jetzt handeln, wenn wir jetzt eine Lösung für dieses Sündenproblem finden, dann können wir dieses Gericht eben noch abwenden. Weil es noch nicht gekommen ist, ist noch Zeit da, um dieses Gericht abzuwenden. Sein Lösungsvorschlag lautet, so lasst uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken, nach dem Beschluss des Herrn und jener, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern, nach dem Gesetz soll gehandelt werden. Also sein Lösungsvorschlag, wir müssen einen Bund mit Gott schließen. Jetzt nicht in diesem großen Verständnis, wie wir das im Alten Testament ja auch haben, dieser Sinai-Bund, Davids-Bund und so weiter. Nein, im Kleineren, ein Bund, ein Vertrag. Wir sollen einen Vertrag mit Gott schließen. Und ein Vertrag heißt, beide Seiten haben Verpflichtungen. Verpflichtung des Volkes, das ist das, was er dann im Anschluss ganz konkret nennt. Und Verpflichtung dann Gottes, wo dann Schechanja sagt, ja, wenn wir uns dann an diesen Vertrag halten, dann muss Gott sich ja auch dran halten, nämlich dann wird er gnädig sein, weil wir ja dieses Problem gelöst haben. Die Verpflichtung für das Volk lautet, Frauen und Kinder, also diese ausländischen Frauen und die in diesen Ehen geborenen Kinder, müssen weggeschickt werden. Das ist der Lösungsvorschlag. Und dann übergibt er die Verantwortung an Esra, sagt er, steh auf, denn dir obliegt die Sache, wir werden mit dir sein, aber sei stark und handle. Und vom Wortlaut erinnert das vielleicht ein bisschen an Josua, als er die Verantwortung von Mose bekommt, er soll jetzt dieses Volk führen. Und so klingt das eben auch hier bei Esra. Esra, du hast jetzt die Verantwortung, du sollst das jetzt in die Hand nehmen, du sollst das jetzt ausführen. Und wenn wir dann weiterlesen, übernimmt Esra dann auch diese Verantwortung. Das Volk wird nach 3 Tagen nach Jerusalem versammelt, am 20.09., so heißt es, das ist nicht der 20. September nach unserem Kalender, sondern das ist im Dezember und da war es auch in Israel kalt, da hat es geregnet. Das waren jetzt nicht so die besten Voraussetzungen für das Treffen, aber es wird deutlich, es muss schnell gehen, es muss jetzt direkt gehandelt werden und wie freiwillig die Leute gekommen sind, das ist auch überschaubar, denn es wird ja angedroht, wer nicht kommt, dessen ganzer Besitz soll mit dem Bann belegt werden, das heißt entweder vernichtet oder Gott geweiht und er selbst soll eben aus dem Volk Israel, aus dieser Rückkehrergemeinde ausgeschlossen werden. Und natürlich auch dieser Regen in Strömen war jetzt nicht so das Pro-Argument, um da aufzutauchen. Aber sie haben sich hier versammelt. Sie haben sich versammelt und dann ergreift Esra das Wort in Vers 11, wo er sagt, so gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen. Esra ordnet es genauso an, wie Schechanja es vorgeschlagen hat. Das Volk bittet um eine Frist, wo sagt, hey, wo, da sagen sie, es sind viel zu viele, es ist Regenzeit, Esra, wir brauchen etwas mehr Zeit, wir brauchen hier Leute von den Obersten, die das Ganze managen, die das durchführen, und dann wollen wir das auch machen. Und Esra genehmigt ihnen diese Zeit, sie haben bekommen eine Frist, und wir lesen dann eben am Ende, dass sie dann ungefähr 3 Monate dafür gebraucht haben, um das Ganze auch durchzusetzen. Das ist der Lösungsvorschlag. Und in diesem Lösungsvorschlag lesen wir 2-mal, dass es eine Lösung nach dem Willen Gottes ist. Das erste Mal in Vers 3 in den Worten Schechanjas, da heißt es, so lasst uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken, nach dem Beschluss des Herrn. Und dann kurz später heißt es, nach dem Gesetz, nach der Tora soll gehandelt werden. Also er sagt, es ist nach dem Gesetz, nach der Tora. Und das zweite Mal dann in den Worten von Esra, so gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen. Sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen. 2-mal wird gesagt, dieser Lösungsvorschlag, die Frauen samt Kinder wegzuschicken, ist der Wille Gottes. Der Ansatz meiner Doktorarbeit ist genau das in Frage zu stellen. Ist es denn wirklich nach dem Willen Gottes? Ist dieser Lösungsvorschlag wirklich so, wie Gott das will? Und um deutlich zu machen, warum das Ganze eben nicht so einfach ist, wie es jetzt hier von diesen beiden Männern gesagt wird, möchte ich Sie jetzt mit hineinnehmen in diese Komplexität dieser Mischehen-Problematik. Also Esra 10 wird gesagt, die Scheidung der Mischehen entspricht dem Willen Gottes, entspricht der Tora, dem Wort Gottes. Und wenn das so wäre, dann müssten wir das ja an einer anderen Stelle auch finden. Also wir müssten ja dann an einer anderen Stelle, nämlich in der Tora, in den 5 Büchern Mose, oder auch an anderer Stelle, wenn man diesen Tora-Begriff ja auch weiterfassen kann als Gesamtwort Gottes, was zu dem Zeitpunkt eben schon vorlag, dann müsste man das ja finden, dass Gott eben diese Anordnung gibt. Und wenn wir uns auf die Suche begeben, zu sagen, okay, wo ordnet Gott an, dass Mischehen geschieden werden sollen, dann müssen wir sagen, Fehlanzeige. Das finden wir so nicht. Jetzt sagen Sie, aber da gibt's doch, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt's doch ein Gebot, was diese Mischehen betrifft. Da gibt's doch eine klare Anordnung. Sag ich, ja, gibt's. Lese ich. 5. Mose Kapitel 7. Verse 1 bis 6, da heißt es, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter, die Amoriter und die Kanaaniter, die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Sondern so sollt ihr an ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Eine Textpassage, die durchaus relevant ist für das Problem mit den Mischehen. Aber wenn wir das genau gelesen haben, Sie können mich gerne vom Gegenteil überzeugen, finden wir da nicht, dass Gott sagt, ja, wenn du dann aber so eine ausländische Frau genommen hast, dann musst du dich aber auch gefälligst wieder von ihr scheiden lassen. Das finden wir hier eben nicht. Und das finden, wenn wir das auch an anderen Stellen anschauen, wo eben dieses Thema der Mischehen thematisiert wird, dann gibt es immer diese Warnung, diese Ehe nicht einzugehen, diese Vermischung zu vermeiden. Aber es gibt keine Anweisung, wie denn damit umgegangen werden soll, wenn eine Mischehe besteht. Also das ist das erst der erste Teil des Problems. Gott warnt öfters vor so einer religiösen Mischehe, aber er gibt keine Anordnung, wie man damit umgehen soll, wenn eine geschlossen wurde. Zweiter Teil der Problematik, es betrifft natürlich auch das Thema der Ehescheidung. Und die Frage ist, ist Ehescheidung denn in diesem Fall erlaubt? Was sagt die Bibel denn zur Scheidung? Und wenn wir da reinschauen, dann sehen wir auch hier, Scheidung ist durchweg negativ gesehen. 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Malachi 2, Vers 16, da wird das auch nochmal aufgegriffen. Da sagt er, denn er hasst Scheidung, hat der Herr, der Gott Israels, gesagt. Und dass man sein Gewand mit Gewalttat bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Ehescheidung wird negativ gesehen. Aber wie ist es denn, da gibt's da nicht diesen Scheidebrief? Ja, vielleicht denken Sie an das Streitgespräch zwischen den Pharisäern und Jesus in Matthäus 19, wo sie auch kommen. Ja, da ist doch dieser Scheidebrief. Und was sagt Jesus? So war es von Anfang an nicht gedacht. Gott hat die Scheidung nicht gewollt. Er hat den Scheidebrief deshalb gegeben, wegen eurer Herzenshärte. Aber eigentlich sollte es nicht so sein. Und dann sagen sie vielleicht noch, aber jetzt gehen wir mal noch weiter, was ist denn mit Paulus? Paulus thematisiert es doch auch mit dieser Mischehe in 1. Korinther 7. Ja, tut er. Wenn wir das lesen, was sagt uns Paulus? Das ist schon etwas eine andere Situation. Erstmal ein Paar, das ungläubig war, dann kommt das Evangelium, einer von beiden wird gläubig und dann ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Und was sagt Paulus? Bleibt, es sei denn, dass der ungläubige Partner gehen will. Dann sollt ihr ihn gehen lassen. Trifft hier bei Esra aber nicht zu. Denn was ordnet Esra an? Er sagt nicht, ja, wenn die ausländische Frau gehen will, dann sollt ihr sie gehen lassen. Sondern er sagt, ihr müsst sie gehen lassen, ob sie will oder nicht. Also die Anordnung, dass diese Ehen geschieden werden sollen, ist eigentlich aus dieser Ehescheidungsthematik eher problematisch. Dritter Teil der Problematik ist, wenn wir dann durch das Alte Testament durchgehen und anschauen, wo kommen denn ganz konkrete Mischehen vor und wie wird denn damit umgegangen? Es beginnt ja schon ganz früh, als Abraham seinem Knecht die Anweisung gibt, suche mir für den Isaak eine Frau, die nicht von diesen Völkern hier ist. Und dann muss er erstmal eine ewig lange Reise machen, um eine Frau für diesen Isaak zu finden. Und auf der anderen Seite dann Esau, der sich dann kanaanitische Frauen nimmt. Und was heißt es? Sie waren ein Herzensleid für Isaak und Rebekka. Wir sehen Mose. Er nimmt sich eine midianitische Frau. Und es wird nichts dazu gesagt. Und auf der anderen Seite sehen wir dann in 4. Mose 25, als das Volk Israel in der Wüste ist, da kommen dann die midianitischen Frauen und verführen die Söhne Israels und Gott schickt sein Gericht über das Volk. Man kann es nicht ganz davon Mischehen reden, denn da sind keine Ehen geschlossen worden. Das hat eher mit Unzucht und Hurerei zu tun, dass sie fremdgegangen sind. Aber sie haben, es ging auch hier um das religiöse Problem, sie haben angefangen, diesen Götzen nachzulaufen. Wir sehen Ruth, das Beispiel par excellence. Ruth, eine moabitische Frau. Sie wird die Frau von Boas, einem Israelit. Und es wird nicht kritisiert. Was aber wieder kritisiert wird, ist Salomo. Salomo mit seinen vielen ausländischen Frauen. Und dann heißt es, als er dann alt wurde, hat er dann angefangen, den Götzen seiner ausländischen Frauen Opfer zu bringen. Es wird kritisiert. Und wir sehen, diese Mischehen werden unterschiedlich behandelt. Man kann nicht einheitlich sagen, Mischehe, und es wird immer so vorgegangen. Nein, wir sehen, mal wird es kritisiert, mal wird es nicht kritisiert. Und deshalb ist die Frage, welche Kriterien kann man denn anlegen an so eine Mischehe? Nochmal die Betonung, es geht nicht um Ausländerfeindlichkeit. Es geht um die Gefahr, die Gott hinstellt, der Abkehr von Gott. Und genau das war nämlich ja bei Salomo das Problem, dass er sich eben den Götzen zugewandt hat und damit von Gott abgewandt hat. Die Frauen an sich waren nicht das Problem, in dieser Thematik zumindest. Und dann möchte ich nochmal auf Boas und Ruth zurückkommen. Warum wird das nicht kritisiert? Boas und Ruth sind streng genommen keine Mischehe. Es ist keine religiöse Mischehe. Denn auf dem Weg von Moab nach Bethlehem spricht Ruth das entscheidende Bekenntnis. Da sagt sie, dein Gott ist mein Gott. Und damit kehrt sie ihren Göttern, ihrer Heimat, den Rücken zu und sagt, der Gott Israels, das ist mein Gott. Also es wird unterschiedlich damit umgegangen. Und an keiner Stelle finden wir eine Anordnung, wie soll damit umgegangen werden. Die Bibel warnt davor, so eine Ehe einzugehen, aber bei einem Verstoß gibt es keine Lösungsanordnung. Und vielleicht können wir jetzt nachempfinden, in welcher Situation sich Esra hier befindet. Sein Grundanliegen heißt, ich will die Tora, das Wort Gottes, erforschen, suchen, selbst danach leben und danach lehren. Und jetzt ist er in einer Situation, wo er merkt, das Wort Gottes ist nicht eindeutig. Das Wort Gottes ist hier nicht eindeutig, wie er damit jetzt umgehen soll. Und deshalb muss er eine Entscheidung treffen. Und seine Entscheidung lautet, diese Mischehen müssen aufgelöst werden. Das ist seine Entscheidung. Die Mischehen müssen aufgelöst werden. Und die Frage ist, wieso? Warum oder gibt es nicht eine andere Option? Gibt es nicht eine andere Option, um diese Problematik hier anzugehen, als diese Ehen aufzulösen? Denn abgesehen von der theologischen Komponente, dass man sagt, okay, das Wort Gottes ist nicht eindeutig, haben wir hier noch ein soziales Dilemma schlechthin. Da sind Menschen involviert, Frauen, Kinder, deren Ehe hier zerrissen wird. Das hat Auswirkungen auch auf die, die jetzt weggeschickt werden und die werden einfach stehen gelassen. Gibt es nicht eine andere Option, wie man mit dieser Problematik umgehen kann? Und genau diese Frage gehe ich in meiner Doktorarbeit nach. Gibt es denn eine andere Option? Und wie gesagt, ich bin mit meiner Forschung noch nicht am Ende. Ich habe noch viele Fragezeichen, die vorher geklärt werden müssen. Aber ich möchte einen Gedanken teilen, in die Richtung, in die ich denke. Und dann knüpfe ich eben nochmal an Ruth an. Ruth wird nicht kritisiert, weil sie sich bekehrt hat. Weil sie gesagt hat, der Gott Israels, das ist mein Gott und die Götter meiner Vergangenheit sind weg. Die interessieren mich nicht mehr. Nein, es geht mir jetzt um den Gott Israels. Und die Frage ist, wäre das nicht eine Option gewesen? Zu sagen, die Frauen müssen eben sich von ihren Götzen abwenden und dem Gott Israels zuwenden, den Gott Israels anbeten. Und diese Lösung, die kommt nicht von ungefähr, wo ich sage, ah ja, wir haben das ja an anderen Stellen der Bibel. Nein, es kommt aus Esra selbst. Denn wir haben in Esra an zwei anderen Stellen Hinweise, wo man merkt, okay, da kommen Leute von außen dazu. Beim Passafest, da kommen Leute von außen dazu und feiern mit. Und die werden nicht wieder weggeschickt, weil sie sich, und das heißt es, weil sie den Gott Israels suchten. Warum ist das bei diesen Frauen hier keine Option? Und natürlich muss man jetzt hier Klammer aufmachen, wenn es denn eine Option gewesen wäre, wäre natürlich auch wieder die Schattenseite, es hätte den Touch von Zwangsbekehrung, was wieder ein ganz anderes Fass aufmacht. Denn was ist denn mit den Frauen, die sagen, nö, ich will mich nicht bekehren, wie geht man denn dann damit um? Also es sind viele Fragen, die hier zusammenspielen und die Frage ist aber, warum ist es keine Option für Esra? Und dafür müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Was war Esras Grundhaltung? Seine Grundeinstellung war, ich will die Tora suchen, die Tora tun und die Tora lehren. Und sein Fokus ist das Volk Israel, das soll heilig und ohne Sünde sein. Das Volk Israel soll heilig und ohne Sünde sein. Und jetzt kommt in Kapitel 9, kommt eine Delegation zu ihm und sagt, da ist ein Riesending passiert. Die haben fremde Frauen genommen. Und Esra ist schockiert. Warum ist er schockiert? Wenn wir nochmal dran zurückdenken, in Esra 9 macht er deutlich, diese Sünde, die sie begangen haben, das ist nicht nur eine Kleinigkeit. Nein, das ist die gleiche Sünde, wie vor dem Exil. Die gleiche Sünde wie vor der babylonischen Gefangenschaft. Und deswegen hat er auch die gleiche Konsequenz vor Augen. Dass das übrigens die gleiche Sünde wie vor der babylonischen Gefangenschaft ist, dann muss ja auch die gleiche Konsequenz wiederkommen, nämlich dass Gott kommt, ein Exil 2.0 schickt oder sogar noch schlimmer, dass er sagt, und jetzt mache ich komplettes Ende mit diesem Volk, ich habe keine Lust mehr. Das ist das, was Esra vor Augen hat. Das könnte wieder passieren und das muss eben verhindert werden. Das muss verhindert werden und seine Lösung lautet, die Sünde muss rückgängig gemacht werden. Das heißt, das Volk muss wieder in den Zustand gebracht werden, in dem es war, bevor sie gesündigt haben. Das heißt eben, die Mischehen müssen aufgelöst werden, denn dann ist das Volk so, wie wenn sie diese Mischehen nicht geschlossen hätten. Hat es geklappt? Ist die Frage. Ich sehe in meiner Bibel zumindest kein Esra 11. Esra bricht abrupt nach Kapitel 10 ab. Und der Leser wird mit dieser Tragödie einfach stehen gelassen. Und wir lesen einige Jahre später einen Nehemia, der tritt auf. Und wir lesen in Nehemia 13, auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdodidische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder reden aschdodidisch. Keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Ein paar Jahre später genau die gleiche Problematik. Genau die gleiche Problematik. Hat es geklappt? Und wie gesagt, ich bin noch dran. Meine Doktorarbeit ist noch nicht fertig. Ich habe noch nicht alle Fragen geklärt. Und wenn Sie jetzt verwirrt sind, dann habe ich alles richtig gemacht. Denn Esra 9 und Esra 10, die zeigen an den Mischehen ein grundlegendes Problem. Es zeigt uns das Problem der Komplexität der Sünde. Sünde ist komplex. Das ist meistens nicht einfach zu lösen. Es gibt meistens keine leichte Lösung. Auch wenn wir uns das wünschen, für die Sünde, wenn wir in unser eigenes Leben reinschauen, dann wünschen wir uns auch eine leichte Lösung. Und wenn wir in Gedanken gesündigt haben, dann ist das meistens noch leichter möglich, denn zur Not kriegt es halt niemand mit. Aber wenn es in konkret sichtbaren Taten erfolgt, wenn wir konkret für alle anderen sichtbar sündigen, dann gibt es da keine Lösung. Keine leichte Lösung. Und wir wünschen uns das ganz oft wie Esra auch. Eine leichte Lösung. Am liebsten rückgängig machen, als wäre es nie passiert. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Denn hinter dieser einfachen Lösung steckt ein Prinzip, das zieht sich durch. Und dafür müssen wir nochmal diesen Lösungsvorschlag von Schechanja anschauen. Was ist der Lösungsvorschlag? Ich möchte Vers 2 und 3 möchte ich nochmal lesen. Da heißt es, und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, fing an und sagte zu Esra, wir haben treulos an unserem Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes geheiratet. Doch jetzt gibt es noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. So lasst uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken nach dem Beschluss meines Herrn und jener, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern. Nach dem Gesetz soll gehandelt werden. Steh auf, denn dir obliegt die Sache. Wir aber werden mit dir sein. Sei stark und handle. Was sehen wir? Abgesehen von dem konkreten Lösungsvorschlag, den er liefert. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Er fängt an damit, dass er sagt, es gibt noch Hoffnung. Und wenn in der Bibel von Hoffnung die Rede ist, dann ist der Grund der Hoffnung immer außerhalb der eigenen Person. Und hier, Schechanja hofft, dass Gott sein Gerichtshandeln eben nicht schickt. Das ist die Hoffnung. Und jetzt, wenn wir diesen Lösungsvorschlag anschauen, dann lesen wir danach nur Eigeninitiative. Das Volk soll handeln. Das Volk soll einen Bund, einen Vertrag mit Gott schließen. Das Volk soll diese Frauen und Kinder wegschicken. Das Volk soll handeln. Das Volk, Esra soll das umsetzen. Alles nur Menschen. Hundertprozentiges Handeln des Menschen. Und genau da liegt das Problem. Das Problem ist, der Mensch versucht, die Sünde in den Griff zu kriegen. Und bei jeder menschlichen Lösung für die Sünde gibt es Ecken, Kanten, Macken, Fehler. Es funktioniert einfach nicht. Und deshalb steht am Ende diese Tragödie, gibt es denn nicht eine bessere Lösung? Gibt es nicht eine bessere Lösung für das, was wir hier in Esra 10 haben? Denn diese menschliche Lösung, die hier gewählt wird, die hat seine Haken. Das geht nicht auf. Und deswegen dieses abrupte Ende. Es wird darin deutlich, diese Sehnsucht danach, dass es doch eine bessere Lösung geben muss. Nämlich das, was sie doch eigentlich nach dem Kyros-Edikt schon erhofft hatten. Denn sie sind zurückgekehrt. Was hatten sie denn erwartet? Die Worte der Propheten in den Ohren, dass die messianische Heilszeit kommt. Jetzt geht diese messianische Heilszeit los. Und stattdessen, statt dieser messianischen Heilszeit, finden sie sich ganz schnell wieder in ihren privaten Götzendienst, privaten Angelegenheiten, die sie anbeten, wieder. Nur durch die Gnade Gottes können sie durch die Propheten dann nochmal rauskommen und am Ende sind sie in der gleichen Sünde drin wie vor dem Exil. Das heißt, dieses Exil, muss man sagen, es hat ja überhaupt nichts gebracht. Sie haben ja nichts gelernt. Sie machen genau den gleichen Mist wie davor. Und deshalb endet Esra, sagt, es muss doch eine andere Lösung geben. Es muss doch eine bessere Lösung geben. Und diese Lösung gibt es. Aber es ist eben keine menschengemachte Lösung. In dem Sinn, dass der Mensch ja nicht sündigen darf. Das ist ja der Ansatz. Der Mensch darf ja nicht sündigen und wenn er gesündigt hat, muss es ja wieder rückgängig gemacht werden. Aber die Lösung, die es für diese Komplexität der Sünde gibt, die sieht eben anders aus. Und die finden wir aber nicht am Ende des Buches Esra, die finden wir auch nicht am Ende von Nehemia oder am Ende von Maleachi. Nein, das wartet nochmal 500 Jahre auf sich. Als dann Jesus Christus eben gekommen ist und diese Sünde an das Kreuz getragen hat und sagt, das ist die Lösung. Das ist keine menschengemachte Lösung, das ist eine gottgemachte Lösung. Er trägt die Sünde ans Kreuz und er sagt nicht, die Sünde muss rückgängig gemacht werden. Und bei wem das auch immer im Kopf ist, das ist einfach falsch. Das ist eine menschengemachte Lösung, die falsch ist. Denn die Lösung, von der Jesus am Kreuz spricht, ist Vergebung. Nicht rückgängig machen. Sünde ist passiert, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Ganz egal, in welchem Bereich wir gesündigt haben, wenn wir versuchen, das rückgängig zu machen, das funktioniert nicht. Und Jesus sagt, ich will es auch nicht rückgängig. Ich will Vergebung und das ist das, was ich ans Kreuz bringe. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, aber wenn ich in meinen Alltag reinschaue, dann habe ich diese Komplexität der Sünde auch heute noch. Und sagen Sie, ja, das stimmt. Die Komplexität der Sünde ist noch nicht vollumfänglich beseitigt. Denn wenn wir das Neue Testament durchlesen, dann stehen wir am Ende vor der gleichen Sehnsucht wie Esra, dass wir sagen, wir brauchen eine Lösung für die Komplexität der Sünde. Und die Lösung ist die gleiche, nämlich dass Jesus sagt, ich bin am Kreuz gewesen. Das ist die Lösung. Aber das Problem ist, dass die Sünde immer zwei Ebenen hat, eine vertikale und eine horizontale. Und Jesus sagt, als ich am Kreuz hing, da habe ich die Lösung für die vertikale Ebene geschaffen. Das Problem der Sünde zwischen mir und meinem Gott, das ist geklärt. Das ist vorbei, das ist vergeben. Das steht da drüber, vergeben. Und die horizontale Ebene, wo immer Menschen involviert sind in Sünde, ist die Komplexität der Sünde greifbar nahe in unserem Alltag. Weil wir uns an anderen versündigt haben. Und Jesus sagt, aber auch für diese Ebene habe ich die Lösung geschaffen, aber sie ist eben noch nicht vollumfänglich umgesetzt. Das kommt, wenn er wiederkommt. In seiner Wiederkunft wird er dann genau diese Komplexität der Sünde auch in dieser horizontalen Ebene lösen, indem er sagt, und ich nehme die Sünde weg. Sie ist nicht mehr da, einfach weg. Vertikal Vergebung, horizontal weggenommen. Und bis dahin leben wir eben in dieser Komplexität der Sünde. Und das wird sich auch nicht ändern, auch so sehr wir uns das auch wünschen. Dass wir sagen, wir wünschen uns leichte Lösungen für diese Komplexität der Sünde, das wird nicht passieren, solange unser Herr Jesus Christus nicht wieder zurückgekommen ist. Aber wir leben anders als in Esra 10. Denn wir sind heilsgeschichtlich schon einen Schritt weiter. Dass wir eben nicht am Ende wie von Esra 10 stehen und sagen, wir haben gar keine Lösung. Wir werden komplett mit dieser Tragödie stehen gelassen. Nein, wir stehen weiter und sagen, wir haben schon den ersten Teil dieser Lösung, nämlich dass Gott sagt, und ich löse das Problem der Untreue, denn es war ja eine Untreue gegenüber Gott, weil sie gegen das Gebot Gottes verstoßen haben. Dieses Problem ist gelöst. Und wir stehen trotzdem noch vor Esra und sagen, ja, und dieses horizontale Problem, da steht die Lösung noch aus. Und das dürfen wir im Abendmahl feiern. Dass wir sagen, wir haben einen Teil der Lösung, haben wir schon. Dass wir sagen können, ich darf wieder vor meinen Gott treten. Und er sagt nicht, ich muss meine Sünde rückgängig machen, sondern er sagt, ich vergebe deine Sünde. Und wir dürfen ihn dafür loben und preisen, wenn wir nachher das Abendmahl feiern. Und wir dürfen ihn gleichzeitig anbeten und sagen, und Jesus, komm bald und schenk auch eine Lösung für diese horizontale Ebene, dass diese Komplexität der Sünde endlich, endlich vorbei ist. Damit endet Esra. Das Problem der Sünde wird angegangen, aber es wird keine gute Lösung gefunden, weil nur eine menschliche Lösung zur Verfügung steht. Und deshalb steht am Ende dieser Komplexität der Sünde steht die Erwartung, diese Hoffnung darauf, doch es muss doch eine bessere Lösung her. Und wir dürfen ihn loben für Lösung Teil 1, vertikal. Und wir dürfen ihn anflehen, endlich auch die Lösung für horizontal zu schicken, indem er wiederkommt. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, wenn wir schon im Hinblick auf das Abendmahl gleich auf dein Kreuz sehen, dann können wir dich nur dafür loben, dass du dieses Problem von Esra 10 nicht einfach stehen gelassen hast, sondern dass du eine gottgemachte Lösung geschickt hast, nämlich dich selbst. Dass du an dieses Kreuz gegangen bist, um unsere Beziehung zu dir unter das Stichwort der Vergebung zu stellen. Dass wir nicht mehr danach ringen und zweifeln müssen, diese Sünde wieder rückgängig zu machen, sondern dass wir, wenn wir gesündigt haben, zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, dass du uns vergeben hast. Und gleichzeitig stehen wir aber trotzdem vor dieser Tragödie von Esra 10. Wir sehen in unserem Alltag, wie Sünde immer noch komplex ist. Wo es keine leichten Lösungen gibt, wo wir gern leichte Lösungen hätten, weil wir einfach mit anderen Menschen involviert sind. Weil wir sündig an anderen Menschen geworden sind oder andere Menschen an uns und wir wünschen uns leichte Lösungen, aber es gibt keine. Und da flehen wir dich an, komm bald. Komm bald und schenke deine Lösung, deine gottgemachte Lösung für diese Komplexität der Sünde. Danke für Teil 1 und wir warten sehnsüchtig auf Teil 2. Wir beten dich an, unseren Gott. Amen.